Deutschlandfunk, Andruck.
Frauen, die nach Deutschland eingewandert sind, wurden in der Forschung häufig als Anhängsel der männlichen Migration betrachtet. Das ändert sich seit einiger Zeit und einen Beitrag dazu leistet das Buch von Thaisa Cäsar. Die Historikerin beschreibt darin die Migration von Frauen nach Wolfsburg. Und zwar in zwei Phasen. Einmal in den frühen 60er Jahren und dann in den späten 80er Jahren. Sie unterscheidet in ihrer Untersuchung auch zwischen verschiedenen Gruppen von Frauen, denen, die über Anwerbeabkommen nach Deutschland kamen, denen, die mit Partnern oder Angehörigen eingewandert sind und denen, die sich eigenständig auf den Weg machten. Ihre Arbeit zeichnet ein erwartungsgemäß vielfältiges Bild dieser Frauen mit der Gemeinsamkeit, dass sie Selbstständigkeit anstrebten und ihren Platz in der neuen oder vorübergehenden Heimat suchten. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin gesprochen. Frau Cäsar, Sie heben selbst hervor, dass Wolfsburg eine Männerstadt war in Ihrem Untersuchungszeitraum. Die ansässige Autoindustrie stellte kaum ausländische Frauen ein. Warum haben Sie diesen Ort für Ihre Studie über Frauen gewählt?
Ja, zunächst ergibt sich für mich dadurch eigentlich ein sehr spannender Untersuchungsrahmen, um zu schauen, warum und wie die Frauen überhaupt in diese Stadt gekommen sind, welche besonderen Herausforderungen sie sich hier gegenüber sahen, aber auch, wo sich vielleicht Handlungsspielräume für sie eröffneten, die man vielleicht vorher gar nicht so erwartet hatte. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist ein eher praktischer, weil ich hier eine sehr schöne Quellenbasis vorgefunden habe, nämlich mit den Interviews, mit denen ich arbeite. Die wurden vom Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation in Wolfsburg geführt im Rahmen eines Projekts zur Migrationsgeschichte der Stadt, und die Arbeit ist auch mit großer Unterstützung des IZS ja geschrieben worden. Und die Tatsache, dass es eben diese Interviews gibt und dass die Frauen so mutig waren, ihre Geschichte so offen zu erzählen und für die Forschung auch zur Verfügung zu stellen, hat mir hier natürlich ja einen ganz tollen Ausgangspunkt gegeben, um diese Geschichte zu schreiben.
Sie unterscheiden ja zwischen drei Gruppen der Frauen beziehungsweise auch nach verschiedenen Motivationen der Einwanderung. Wie war denn da statistisch die Aufteilung? Also wie hoch war zum Beispiel der Anteil der in den 60er Jahren Eingewanderten, die durch Anwerbeverträge kamen?
Ich unterscheide im Prinzip zwischen klassischen Gastarbeiterinnen, die mit einem Arbeitsvertrag einreisten, denen, die als Familien- oder als Heiratsmigrantinnen nachreisten sozusagen, und denen, die eigenständig oder alleine emigrierten. Wenn man sich die Zahlen für Deutschland anschaut, dann lässt sich erkennen, dass die große Mehrheit zu den letzten zwei Gruppen gehört. Ja, also dass 1960 fast 90% der Frauen ohne Arbeitsvertrag kamen, mit steigender Tendenz, oder eben im Umkehrschluss, dass nur knapp über 10% der Frauen als Gastarbeiterinnen kamen. Das zeigt sich auch in meinem Interview-Sample ganz gut, weil von den 9 Frauen eigentlich nur 2 als Gastarbeiterinnen kamen. Damit soll aber nicht darüber hinweggetäuscht werden, dass Frauen einen ganz großen Teil der angeworbenen Arbeitskräfte in der Bundesrepublik ausmachten. Ja, wenn man sich Monika Mattis anschaut, die bisher die einzige und ja auch sehr ausführliche Studie zu Gastarbeiterinnen verfasst hat, dann kam 1960 schon über 15% und 1973 sogar über 30% der Gastarbeiterinnen, die kamen, waren Frauen. Also fast ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte waren weiblich. Und ich finde es umso erstaunlicher eigentlich, dass die bisher in der Forschung noch nicht auftauchen.
Und wenn ich das richtig verstehe, machten sich dann 90% auf, ohne konkrete Aussicht auf Arbeit. Das heißt, die hohe Nachfrage war bekannt?
Genau. Also viele von denen kamen natürlich über ihre Ehemänner. Entweder weil die schon wussten, dass es hier Arbeit gibt, oder weil noch gar nicht klar stand, dass sie auch arbeiten würden. Aber viele der Frauen erzählen natürlich schon auch, dass es in der Heimat einfach das Gespräch in der Stadt war, dass es in Deutschland Arbeitskräfte gesucht wurden, ja.
Der Hauptanteil der Migrantinnen und Migranten in Wolfsburg der 60er Jahre kam aus Italien. Sie haben in Ihrer Befragung einen Querschnitt der Nationalitäten abgebildet. Warum?
Italiener machten den Großteil der ausländischen Bevölkerung aus, weil eben zunächst auch nur Italiener angeworben wurden. Was daraus resultiert, ist natürlich auch ein klarer Fokus in der historischen Forschung zur Migrationsgeschichte der Stadt auf die italienische Community und ihre Geschichte. Damit werden aber natürlich im Umkehrschluss andere Perspektiven eher vernachlässigt bisher. Das ist auch ganz spannend, dass sich damit so ein bisschen fortschreibt, was auch schon in den 70er Jahren die Migranten selber erlebt haben. Ja, also wenn sich zum Beispiel tunesische Migranten beschweren, dass die Stadt und ihre Integrationsbemühungen eigentlich sich nur auf Italiener richten und sie selber da ein bisschen vernachlässigt werden, dann ist das die gleiche Argumentation, die wir heute immer noch haben in der Forschung. Und deswegen habe ich mich entschieden, eine breitere Perspektive einzunehmen. Zum einen, um eben zu zeigen, dass Migration in dieser Zeit vielfältiger war als oft angenommen. Ja, also einige der Frauen kommen aus typischen Anwerbeländern wie Griechenland oder Spanien oder Italien. Aber einige kommen auch aus Lateinamerika zum Beispiel, wo in den 70er und 80er Jahren einige vor den Militärdiktaturen flohen oder dann gegen Ende der 80er aus Staaten des Ostblocks. Also Migration, die bisher in dem klassischen Gastarbeiterbild über Migration in dieser Zeit noch nicht auftauchen. Und zum anderen wollte ich eben schauen, wo unterscheiden sich Frauen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, in ihrer Erfahrung und wo sind eben auch gemeinsame Erfahrungen weiblicher Migration, unabhängig vom jeweiligen Herkunftsland zu finden.
Ja, und bei den Gemeinsamkeiten, Ihr Ansatz ist ja auch, diese Migrantinnen aus dem Vorurteil der Passivität zu lösen. Und tatsächlich ist ein gemeinsamer Aspekt, den Sie herausarbeiten, dass die meisten dieser befragten Frauen einen Großteil ihres Lebens gearbeitet haben, trotz aller Schwierigkeiten. Die waren flexibel, die haben auch die Branchen gewechselt. Was kennzeichnet diese Frauen noch?
Die Teilnahme am Arbeitsmarkt ist ein großer Punkt. Manche haben sich sogar auch selbstständig gemacht. Darüber hinaus haben sich viele der Frauen ehrenamtlich engagiert, ja, entweder im sozialen Bereich, in Frauengruppen oder auch in Kulturvereinen. Und gerade hier in Letzterem spielten sie also auch eine erhebliche Rolle im Aufbau der migrantischen Communities und im kulturellen Austausch, oft auch in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg selbst. Und allein schon durch die Auseinandersetzung mit Vereinsstrukturen oder mit kommunalen Institutionen konnten sie sich halt hier nicht nur integrieren, sondern auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und eine Anerkennung erlangen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist tatsächlich im privaten Bereich. Ja, also die Frauen waren es, die hier Maßgebliches geleistet haben und neben dem Berufsalltag eben auch noch das Familienleben am Laufen hielten, die Kinderbetreuung übernahmen und hier mit Schulen und Kindergärten interagieren mussten. Und dass sie das alles geleistet haben in einem fremden Land und auf einer fremden Sprache, das erfüllt auch viele der Frauen mit Stolz und gibt ihnen hier ein neues Selbstbewusstsein.
Ja, Sie betonen ja auch die Bedeutung von sozialen Netzwerken für das Ankommen dieser Frauen, eben bei sozialem Engagement, bei Vereinen und eben in Gemeinschaften, die nicht die der gleichen Herkunft waren. Hat Sie das überrascht oder hatten Sie das erwartet?
Also tatsächlich hat mich das schon überrascht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer sehr intensiv geführten geschichtswissenschaftlichen Debatte in Wolfsburg, wo behauptet wurde, dass italienische Migranten in der Stadt sich eher, seien eher unter sich geblieben und hätten eher wenig Integrationsbereitschaft gezeigt. Und natürlich, das zeige ich ja auch, spielen Kulturvereine und der Austausch mit Migranten und Migrantinnen aus dem eigenen Herkunftsland schon eine wichtige Rolle. Aber, und gerade für Frauen, waren es eben oft die Begegnungen, zum Beispiel mit deutschen Kollegen oder Vorgesetzten oder Lehrerinnen, die beim Berufseinstieg halfen oder hier neue Perspektiven eröffneten. Oder es war eben der Austausch mit Migranten aus anderen Herkunftsländern, die hier das Einleben in Deutschland erleichterten. Das heißt, dieser Schritt raus aus der eigenen Community war durchaus häufiger und auch folgenreicher, wenn man sich die Lebenswege der Frauen anschaut, als ich das am Anfang erwartet hätte.
Sie schreiben unter anderem von flexiblen Identitäten, die diese Frauen ausgebildet hätten. Was meint das genau?
Ja, damit beschreibe ich im Prinzip, dass die Frauen zwischen den Welten gelebt haben ein Stück weit. Ja, dass sie nach wie vor natürlich Kontakt gehalten haben zu ihrer Heimat, dass sie zeitgleich aber entschieden haben, dauerhaft in Deutschland zu bleiben und sich hier auch mittlerweile heimisch fühlen. Und dabei geht es natürlich auch um die dadurch ausgelösten Transferprozesse, von Wissen, von Geld, das vielleicht nach Hause geschickt wird oder von Menschen. Also wenn zum Beispiel Kinder für eine Zeit lang ins Heimatland der Mutter geschickt wurden, um zum Beispiel die Sprache zu lernen. Aber es geht auch um den Austausch von kulturellen Gewohnheiten, die natürlich auch Deutschland als Migrationsgesellschaft damit geprägt haben. Also einige der Frauen erzählen ganz anschaulich, wie sich Wolfsburg verändert hat, wie zum Beispiel die Konsummöglichkeiten sich ausdifferenziert haben, auf einmal Produkte verfügbar waren, die es vorher gar nicht gab. Und dass also dieser Austausch sowohl die Identität der Migranten als auch der Aufnahmegesellschaft mitgeprägt haben.
Sie lassen diese Frauen ja ihre Migrationserfahrung aus der Gegenwart schildern und thematisieren auch, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. Erinnerung verändert sich ja. Warum haben Sie trotzdem auf diese Oral History gesetzt?
Ja, ganz richtig. Oral History, also die Analyse von lebensgeschichtlichen Interviews, wird oft kritisiert, weil sie also sehr subjektiv sei. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, zum einen ein bisschen aus der Not heraus, weil es einfach kaum schriftliche Quellen zur Migration und vor allem zur weiblicher Migration gibt. Ja, weil das ist nicht unbedingt systematisch aufgezeichnet und archiviert worden. Das heißt, es mangelt heute einfach an archivalischem Schriftgut, das Migration abbildet und das für historische Forschung verwendet werden kann. Aber zweitens interessiert mich gerade dieser subjektive Blick, also die Bewertung des eigenen Migrationsprozesses aus der heutigen Perspektive. Also was die Frauen erzählen, wie sie es framen oder vielleicht auch, was sie nicht erzählen oder auslassen, kann selber wieder spannende Fragen aufwerfen. Zum Beispiel mit Blick auf rassistische Erfahrungen, die sie vielleicht gemacht haben und die oft eben nicht erzählt werden oder erst auf Nachfrage erzählt werden. Also da bieten Interviews viele Analysemöglichkeiten, die man sonst so nicht hat.
Sie sprechen von Integration durch historische Anerkennung. Was meint das genau und welche Rolle spielt das für Ihre Interviewpartnerinnen?
Ja, also der Begriff stammt eigentlich von den Historikern Jan Motte und Rainer Uhliger und sie beziehen sich damit auf die identitätsstiftende Komponente von historischer Forschung. Ja, also indem eine Geschichte erzählt wird, wird ihr und ihren Akteuren eine gewisse Relevanz zugesprochen. Und das versuche ich im Prinzip auch zu tun. Ja, also nicht umsonst habe ich den Titel Ungesehen gewählt, denn diese Frauen, ihre Geschichten und Erfahrungen sind bisher eben noch nicht wahrgenommen worden, auch wenn sie schon seit über 60 Jahren teilweise hier leben und sich hier heimisch fühlen. Und das Spannende, was mir eigentlich auch erst während des Schreibprozesses aufgefallen ist, ist, wie sehr die Frauen selbst ihre eigenen Geschichten eigentlich für gering und nicht erzählenswert erachten. Und ich glaube, dass wir hier schon ein neues Bewusstsein schaffen sollten. Und das ist zumindest meine Hoffnung, dass man Migrantinnen, indem man eben ihre Geschichten erzählt und ihre Existenz überhaupt erst sichtbar macht, dass man ihnen signalisieren kann, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind, in der sie leben und die sie ja auch in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt und mitgestaltet haben.
Vielen Dank, Thaisa Cäsar war das, Autorin des Buches Ungesehen, weibliche Migration in die Bundesrepublik 1960 bis 1990. Bei Wallstein verlegt, Band 9 der Reihe Stadt, Zeit, Geschichte, 168 Seiten, 19 Euro.